Moin Moin Logistik, wir sind wieder zurück, heute mit einer neuen Themensendung zur Digitalisierung. Ich bin Alex und mit mir vor dem Mikro sitzt heute Merlin. Moin Merlin.
Moin Alex.
Merlin, was ist heute genau unser Thema?
Wir wollen uns heute über die Führung in der Digitalisierung unterhalten. Du hast das Thema ja in der letzten Woche schon angerissen und da wollen wir jetzt ansetzen und weitermachen.
Genau, und das Thema Führung, das haben wir ja letzte Woche auch schon thematisiert, ist ein sehr weiter Begriff und ist dadurch natürlich auch durch so ziemlich alle Veränderungen irgendwie berührt, die sich so im Unternehmen ergeben. Kannst du uns trotzdem kurz einen Überblick geben, welche Aspekte so deiner Meinung nach ganz besondere Aufmerksamkeit im Kontext der Digitalisierung verdienen?
Wir haben ja in den letzten Jahren viele Strömungen erlebt, die die Entwicklung der Führung irgendwie versucht haben, so ein bisschen thematisch auch zu begleiten und zu differenzieren. Also da gab es dann irgendwie Servant Leadership, hast du letzte Woche angesprochen, transformationale Führung. Also da gab es so ganz, ganz viele Begriffe, wo man dann irgendwie überlegt hat, so was gibt es eigentlich für Arten von Führung. Ich glaube, für die Digitalisierung wird es wichtig sein, sich erstmal zu vergegenwärtigen, warum braucht es eigentlich Führung? Also was sind eigentlich die Gründe für Führung? Und das hatten wir ja hier auch schon mal erarbeitet, dass der oberste Zweck für Führung ist, das Kundennutzen zu schaffen. Am Ende des Tages müssen Führungskräfte dafür sorgen, dass Unternehmen kontinuierlich Nutzen für ihre Kunden schaffen, weil das der einzige Grund ist, warum es Unternehmen gibt, ne? Dass also sich da auf den Kundennutzen zu fokussieren. Und gerade im Kontext der Digitalisierung ist das natürlich extrem wichtig, ne? Also Kundennutzen bedeutet ja aber auch, möglichst guten Service zu bieten, möglichst aufwandsarme Leistung zu erbringen. Und deswegen ist dann halt auch so der zweite Aspekt von Führung, es geht immer darum, Reibung zu reduzieren, sowohl intern als auch extern. Also wo läuft das System nicht so richtig rund, wo gibt es in den Prozessen einfach Schwachstellen, wo wird Blindleistung erzeugt, also alle diese Reibungsverluste, die müssen abgebaut werden und das ist so für mich so der zweite wesentliche Aspekt, wenn wir fragen, warum gibt es Führung, ganz klar, auch Reibung zu reduzieren. Und am Ende geht es natürlich in den Unternehmen auch darum, wir agieren immer in einem Umfeld der Ressourcenknappheit. Wir haben also meistens nicht alle Ressourcen, die wir gerne hätten, das heißt also, es mangelt uns an Arbeitskraft, es mangelt uns an Zeit, es mangelt uns an Geld, es mangelt uns an Know-how und vielleicht auch an Fähigkeiten, um solche Dinge dann auch zu sourcen, also die irgendwie zu beschaffen. Und dementsprechend ist halt so der dritte Aspekt dabei, ganz klar, es geht darum, Ressourcen auch zu verteilen. Und das muss im Unternehmen natürlich im besten Fall durch eine Führungskraft geschehen. Und deswegen dritter Aspekt, ganz klar die Ressourcen verteilen. Und das ist so für mich der abschließende, der vierte Aspekt, es geht ja auch darum, irgendjemand muss in die Zukunft schauen. Irgendjemand muss gucken, wo sind die Gefahren in 6 Monaten, in einem Jahr, in 2 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren? Einer muss irgendwie sich damit beschäftigen. Und das wird nicht funktionieren, wenn wir das versuchen, in der Operativen anzuhängen. Da geht es ganz klar, die Probleme von heute und morgen zu lösen. Führungskräfte müssen in die Zukunft schauen, müssen das Team auf die Zukunft vorbereiten. Und das sind, glaube ich, so die 4 guten Gründe, warum es halt auch gerade in der digitalen Transformation eine wesentlich fokussiertere Führung braucht, um das halt einfach sicherzustellen, weil das sind letztendlich auch, oder das ist so ein bisschen der Unterbau für die digitale Transformation.
Du hattest jetzt eben gesagt, dass es vor allem darum geht, auch Reibung zu reduzieren. Das war, glaube ich, dein dritter Punkt. Das würde ja bedeuten, dass wir uns also auf die Schwachstellen ja vor allem fokussieren. Wie sieht es denn mit den Stärken aus? Passt das vielleicht zu dem letzten Punkt, was du eben sagtest, schon auch gucken, welche Stärken dann in die Zukunft tragen? Also hat die Führungskraft auch eine ziehende Wirkung?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. In dem Artikel, den du letzte Woche vorgestellt hast, gab es auch so eine nette Randanekdote von Gandhi, wo man nicht so richtig weiß, ob er das wirklich gemacht hat. Da ging es um eine Mutter, die wahnsinnige Probleme damit hatte, dass ihr Sohn so viele Süßigkeiten immer gegessen hat. Und sie ist dann halt mit dem Sohn zu Gandhi und hat dann halt gesagt, Mensch, ich bräuchte deine Hilfe, du bist ein weiser Mann, ich kriege es nicht hin, meinem Sohn irgendwie das mit den Süßigkeiten auszureden. Und Gandhi hat dann gesagt, ja, klar, kann ich machen, komm mal in 14 Tagen wieder. Und die Frau war natürlich ein bisschen verdutzt, ging dann ihres Weges und kam 14 Tage später wieder. Und Gandhi nahm dann den ihren Sohn beiseite und sagte, ja, er würde dann jetzt mal mit ihm sprechen. Und dann sagte die Frau, ja, aber dürfte ich dir vorher noch eine Frage stellen, warum denn erst jetzt, warum nicht vor 14 Tagen? Und dann sollte Gandhi gesagt haben, Ob das stimmt, weiß man halt nicht, aber die Anekdote ist schön. Gandhi hat daraufhin entgegnet, naja, vor 14 Tagen habe ich selbst ganz, ganz viel genascht und wusste nicht, wie ich mir das abgewöhnen sollte und musste mir erstmal Gedanken darüber machen, bevor ich dir halt deinen Sohn dazu beraten kann, wie er sich die Süßigkeiten abgewöhnen kann. Und ich glaube, deswegen, Führungskräfte haben in jedem Fall eine ziehende Aufgabe. Also sie müssen halt so ein bisschen die Transformation voranbringen, aber das halt auch durch sich selber. Sie müssen halt auch zeigen, dass der Wandel bei ihnen beginnt. Da gibt es halt auch dieses Sprichwort, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Ne? Ja. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ja, wir machen es jetzt alles anders, aber bei mir fängt der Wandel nicht an. Das muss halt auch selbst kommen. Alles andere wäre auch unauthentisch. Da gibt es ja auch eine Geschichte, ein großes Unternehmen, kein Konzern, aber die hatten irgendwie 1000 Mitarbeiter deutschlandweit, verschiedene Niederlassungen und da sollte jetzt auch neuer Aufbruch sein. Die wollten halt auch Wandel im Unternehmen haben und es ging halt auch so ein bisschen darum, die Belegschaft, das sollte eine Community werden, ne? Also viel offeneren Teamgedanken als jetzt irgendwie in Silos, sondern mehr so wir als Unternehmen und nicht wir als Abteilung. Zur Weihnachtsfeier sollte dieses Programm gelauncht werden und ja, das Wir stand im Vordergrund. Und das sind aus den ganzen Niederlassungen, sind also die Mitarbeiter rangekarrt worden zum Festivalort so, oder zum Veranstaltungsort. Und das war dann ganz spannend, weil der CEO hat die Ansprache per Video gehalten. Der war nämlich nicht vor Ort. Und da waren natürlich so die Mitarbeiter, die dann da standen und dann gesagt haben, was ist das denn? Warum ist der denn jetzt nicht hier? Wir wollten da. Und das konterkarierte alles. Das war ja an sich eine tolle Idee. Das ist ja super, wenn man ein modernes Unternehmensumfeld schaffen will, eine modernere Kultur aufbringen will. Aber da muss ich es vorleben. Da muss ich mir auch die Zeit nehmen, um irgendwie da dabei zu sein, auch wenn das vielleicht lästig ist, wenn ich vielleicht privat dann auch mich ein bisschen umorganisieren muss. Und so fing das halt nicht an mit so einem wow und jetzt geht's los und mit Motivation, sondern halt bei vielen Menschen mit einem Fragezeichen im Gesicht, okay, Community und du bist nicht physisch hier, das ist merkwürdig, das passt nicht zusammen. Vor allen Dingen, weil alle anderen ja physisch da sein mussten, die sind ja quasi dahin. Das passte dann halt nicht so gerne.
Davon abgesehen, dass das Setting dann auch so ein bisschen so nach Orwells 1984 aussieht wahrscheinlich, wenn dann die Stimme dann die ab sofort einzuführende Veränderung über den Monitor dann
das stimmt,
verkündet. Vielleicht kommen wir später nochmal auch darauf zu sprechen, was eigentlich persönliche Präsenz oder auch die Persönlichkeit der Führungskraft denn für einen Unterschied macht im Transformationsprozess. Aber vorher können wir gerne nochmal auf das Thema Veränderung eingehen, weil wir hatten ja eben schon diese Sache, sei die Veränderung, die du selbst in der Welt sehen willst. Eben klang auch an, wie wichtig Kultur vielleicht auch ist. Gibt ja auch dieses Zitat so, Culture eats strategy for breakfast. Wenn wir über Veränderung sprechen, geht es ja meist bei vielen Menschen so mit ein bisschen Widerstand auch einher. Ne? Ich meine, das Beispiel mit den Süßigkeiten, sich was abzugewöhnen, was man eigentlich schätzt, ist immer schwer. Neue Dinge zu lernen bedeutet immer erstmal mehr Arbeit, bevor man dann in eine neue Routine reinfindet. Das heißt natürlich erstmal die alte Routine abzulegen. Das hatten wir ja auch mit Professor Christoph Maas auch schon in einer Podcast-Folge thematisiert. Es geht eben um das Loslassen und dann auch um die, dann erst um die Bereitschaft, neue Dinge dann zu lernen. Wir schätzen natürlich unser sicheres Umfeld gerade in der Arbeit immer so ein bisschen, auch weil wir uns da sehr kompetent fühlen. Dieses Streben nach Kompetenz, das hatten wir letzte Woche ja auch eins der drei Grundbedürfnisse nach dieser Selbstbestimmungstheorie definiert. Und wenn die Transformation jetzt die ganzen Prozesse und Technologien, vielleicht sogar ganze Geschäftsmodelle ändert und dadurch immer wieder zur Herausforderung wird, welche Rolle sollte jetzt die Führungskraft in diesem Prozess übernehmen?
Ich glaube, und so aus unserer Erfahrung heraus können wir das, glaube ich, auch so sagen, die Führungskraft muss in verschiedene Rollen schlüpfen. Das heißt also, da wird ein neuer Blick auf die Führungskraft in sich auch sich irgendwie durchsetzen. Man muss moderieren und man muss befähigen. Auf der einen Seite muss ich den Wandel orchestrieren. Ich muss mit den Ressourcen umgehen. Ich muss die disponieren. Ich muss planen, wie der Wandel nachher auch in der Realität umgesetzt wird. Aber ich muss auch die Menschen dazu befähigen, Teil dieses Wandels sein zu können. Das heißt, da, wo Fähigkeiten fehlen, müssen diese Fähigkeiten dann halt auch ausgebildet werden. Und das gehört natürlich dazu. Auf der anderen Seite muss ich aber auch Orientierung geben. Ne? Ich muss durch durch Transparenz dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter wissen, was passiert, damit sie ihre Rolle in diesem ganzen Orchester dann halt auch verstehen und vor allen Dingen keine Angst davor haben. So, und weil das ist ja auch immer so ein Hemmnis bei Wandel, ne, dass die Leute, das hast du ja auch gesagt, ne, es dauert immer, bis man befähigt ist, wieder mit einem guten Gefühl, mit dem Gefühl von Kompetenz seine Aufgaben erledigen zu können, das für uns ja auch ganz, ganz wichtig ist zu wissen, ich kann das. Also einfach dieses tiefe Bewusstsein, ich bin mir in meiner Sache so sicher, ne, da kommt eine ganze Menge Motivation am Ende dann halt auch her und die brauchen wir natürlich dafür. Und dafür ist es halt wichtig, dass die Führungskraft einfach die nötige Orientierung gibt. Wobei das auch für Führungskräfte nicht einfach ist. Das ist, glaube ich, so ein Aspekt, der oft hinten runterfällt, weil in diesen Diskussionen geht es halt oft darum, ja, der Mitarbeiter hat Angst, ne? Aber kann ich aus eigener Erfahrung nur sagen, das haben die Führungskräfte auch. Vor einigen Jahren hat die Wertekommission in Deutschland eine Umfrage unter Führungskräften durchgeführt, wie sie sich denn selbst sehen in der digitalen Transformation. Und dann, wenn man das sonst immer so hört, ja, Mitarbeiter haben Angst, ne, das haben die auch. Also jede fünfte Führungskraft in Deutschland hat einen hohen oder einen eher hohen Verlust an Macht zu befürchten in der eigenen Wahrnehmung. Ja, das heißt also, jede fünfte Führungskraft, jeder fünfte Teamleiter, Geschäftsführer und hat Angst, dass er einen hohen Machtverlust haben wird. Das heißt also, das, was für ihn ganz wesentlich ist, um seine Aufgabe ausüben zu können, nämlich Einfluss zu nehmen, nämlich zu gestalten und da haben sie Angst, dass sie das verlieren. So, auf der anderen Seite, knapp 44% waren das, glaube ich, ne, die konnten die Frage gar nicht beantworten, die konnten sich noch gar nicht orientieren. Was bedeutet das eigentlich für mich? Weil sich ganz viele natürlich erstmal mit so Dingen wie neuer Software, neuen Prozessen, neue Kultur und so, mit solchen Dingen auseinandersetzt, aber gar nicht fragt, okay, was hat das für meine Führungsarbeit eigentlich für Auswirkungen? Ne? Also auch da gibt es neue Tools, ne? Man kann anders führen, man kann auch anders aus der Ferne führen, als das vielleicht noch vor 5 oder vor 10 Jahren der Fall war. Aber damit wurde sich, glaube ich, da bei vielen noch gar nicht auseinandergesetzt. Anders lässt sich das nicht erklären, dass fast jeder Zweite sagt, ich kann die Frage gar nicht beantworten. Ne? Aber man natürlich auch Mut, knapp ein Drittel, das sind die dann halt übrig bleiben, sehen halt eher, dass sie viele neue, tolle Möglichkeiten haben, um auch zu führen. So, ne? Aber spannend fand ich dabei halt auch, dass auch da eine Angst besteht, ne, was bedeutet das für mich und mein Arbeitsumfeld? Also und das ist halt so witzig, weil auf der einen Seite sollen sie die Angst nehmen, auf der anderen Seite haben sie die oft auch selbst. Ne, aber das ist halt dieses Thema Unsicherheit. Keiner weiß es. Ne, es gibt halt einfach noch nicht so viele Erfahrungen, dass man sagen kann, so ist es und so ist es nicht, sondern wir müssen uns alle immer orientieren. Und da glaube ich, das, was wichtig ist, ist dann selbst auch die Orientierung zu geben, selbst zu sagen, pass auf, das wissen wir, das ist eine gesicherte Erkenntnis, damit können wir offen umgehen und das wissen wir nicht. Auch das einfach ganz klar sagen, was man nicht weiß. Ja, und das macht es natürlich auch schwierig, dann wie soll man das denn vernünftig ausdrücken? Das macht es dann halt auch schwierig, seine eigene Angst dann auch irgendwie zu formulieren, weil man ist ja auch unsicher und auf der einen Seite muss ich Sicherheit geben, auf der anderen Seite will ich transparent mit Unsicherheit umgehen. Ne? Das erfordert natürlich einen ganz anderen Typus von Führungskraft, als das vielleicht noch früher der Fall war. Ne? Also dieses Denken in sagen wir mal, als Alpha-Männchen oder Alpha-Weibchen oder sowas, ne? das müssen wir irgendwie anders sehen. Wir müssen halt auch Schwächen zulassen, wir müssen halt auch sagen, also auch ich habe Angst, aber gemeinsam können wir das schaffen. Vielleicht ist das so ein bisschen die Botschaft, die Führung heute dann auch vermitteln muss.
Ja. Das wäre jetzt auch ein nächster Ansatz gewesen. Wir haben jetzt, sage ich mal, eher ein negatives Menschenbild hier herangezogen, das halt vor allem von Ängsten und vielleicht auch negativen Erfahrungen getrieben ist. Auch in der Vergangenheit war ja Veränderung schon immer schwierig und man wird in der Gegenwart dann so ein bisschen davon gesteuert, was man da für negative Erfahrungen hat, was man für alte Bilder vielleicht auch von Führung hat und auch von einem selbst. Unser Verhalten wird ja aber nicht nur durch diese Erfahrung bestimmt und unsere Ängste, sondern ja auch ein Stück weit von dem Bild, was wir von der Zukunft haben. Also sehen wir da eine positive Aussicht? Haben wir da irgendwie eine Vision, die ja mit Wünschen und einer positiven Zukunft eben unser Verhalten da motiviert und steuert? Wie können Führungskräfte hier ansetzen?
Auch da, glaube ich, wieder ist das Thema Transparenz. Ne? Es geht halt darum, klar zu erklären, was für Möglichkeiten bestehen und das auch so im Rahmen einer Digitalisierungsvision oder eines Mission Statements einfach, also ein klares Ziel vorgeben. Wir machen Digitalisierung, weil, ne? Also auch da wieder das Warum erklären, warum machen wir den ganzen Kram? Das hat ja keinen Selbstzweck, nicht weil das der Hype ist oder weil das gerade angesagt ist oder weil man irgendwie das witzig findet, weil wenn man irgendwie meint, man hat jetzt irgendwie eine App oder sowas, ne? Sondern das ist nachher, sind wir irgendwie mehr im Wie, aber das Warum da halt hervorheben. Ne? Und das muss jedes Unternehmen auch für sich selber definieren. Jede Führungskraft muss für sich definieren, warum macht man das eigentlich? Weil da ist so viel Motivation nachher auch hinter und vor allen Dingen natürlich auch so viel Verheißung, die Hoffnung, die dann halt jemanden antreibt. Für uns ist das hier natürlich ganz klar. Ich persönlich sehe die Chancen durch die Digitalisierung, die überwiegen die Risiken einfach um Längen. Was steht denn an? Was können wir machen? Wir können moderne Arbeitsumfelder schaffen. So, das ist natürlich so ein Begriff, moderne Arbeitsumfelder. Was stelle ich mir denn vor, wie in der Zukunft gearbeitet wird? Ich stelle mir vor, dass wir es hinbekommen, die Integration aus Arbeit und Privatleben so zu gestalten, dass man nicht mehr das Gefühl hat, in irgendeiner Situation nicht greifbar zu sein oder nicht richtig agieren zu können. Wie viele Eltern erleben das jeden Tag, den Abschied vom Kind, was dann unter Umständen 8 oder 9 Stunden bei, in Anführungsstrichen, fremden Menschen in der Betreuung ist, während man selbst auf der Arbeit ist. Die Digitalisierung ermöglicht es uns, über Homeoffice aus diesen 9 Stunden vielleicht am Ende 6 Stunden zu machen und 3 Stunden irgendwie zu nutzen, wo ich gemeinsam mit meinem Kind was mache. Ne? Jetzt während der Corona-Krise haben viele Leute irgendwie das erste Mal überhaupt geschnuppert, was da für ein Potenzial ist und was das auch für einen persönlich bedeutet. Also ich muss sagen, ich habe meinen Arbeitstag umstrukturiert. Bei uns war ja auch die Notbetreuung nur an einem Tag der Woche möglich. Und an 4 Tagen mussten wir das irgendwie selbst hinbekommen. So, und das bedeutete für mich, ich habe meinen Arbeitstag so strukturiert, dass ich alle Telefonate, alles das, was ich nicht am Schreibtisch machen muss, sondern wo ich prinzipiell auch im Garten, in der Sandkiste oder sonst wo sein konnte, das habe ich da gemacht und ich habe dann einfach telefoniert, während ich mit unserem Sohn gespielt habe. Das ist natürlich, da kann man jetzt sagen, ja, aber da war deine Aufmerksamkeit auch nicht völlig beim Kind. Ne? Na, war sie schon, ne? weil wer schon mal Kinder hat spielen sehen, ne? Wir als Erwachsene haben da oftmals gar nichts zu melden, sondern uns wird manchmal was gezeigt, manchmal sollen wir noch Dinge holen und, aber man ist da und man wird auch wahrgenommen. Und jeder Gesprächspartner versteht das auch. Ne? Also gerade in der Corona-Krise, wenn ich dann gesagt habe, du pass mal auf, ne? Ich muss jetzt hier mal gerade Wasser holen, wunder dich nicht, das plätschert jetzt so oder was auch immer. Das ist möglich. Wir kriegen es aber auch hin, dass wir Büros anders einrichten, so einrichten, dass man gerne dort ist. Da ist es natürlich auch schwierig, das so zu beurteilen, aber ich kann aus meiner eigenen Erfahrung nur sagen, ich habe auch mal in anderen Firmen gearbeitet, wo es wirkliche Großraumbüros gab. So, da wurde nicht gesprochen, da durfte nicht gesprochen werden, weil sich sonst irgendjemand gestresst gefühlt hat oder gestört gefühlt hat. Und das war für mich kein schönes Arbeitsumfeld, ne? Weil ich bin jemand, ich tausche mich gerne aus. Ich finde das wichtig, dass ich irgendwie merke, ich bin irgendwie in einem Team und wenn da aber Beisetzungsstille ist, ne, dann ist das für mich kein tolles Arbeitsumfeld. Wenn dann noch vorgeschrieben wird, wie mein Schreibtisch auszusehen hat, wie der zu stehen hat, und nicht, weil das für den Arbeitsablauf wichtig ist, sondern weil es einfach eine generelle Uniformität sein soll, die auch in nichts begründet ist. Wir hatten keinen Kundenverkehr oder sonst irgendwas, sondern das war einfach nur, weil irgendjemand das toll fand, der darüber zu entscheiden hat. Für alle Mitarbeiter war das fürchterlich. Und dann auch noch so bigotte Geschichten. Auf der einen Seite hieß es denn ja, ihr könnt euch das Arbeitsumfeld so gestalten, dass ihr ganz vergnügt irgendwie Leistung gebt. Ne? Auf der anderen Seite war das so, du durftest einen persönlichen Gegenstand auf deinem Schreibtisch stehen haben. Ne? Also entweder ein Foto oder eine kleine Blume oder so, das war's. Schreibtischlampen gab es nicht, sondern das waren so große Stehlampen, die nannten sich Tageslichtlampen. Das war alles, aber kein Tageslicht. Das war einfach nur eiskaltes, blaues Licht. So. Fürchterlich, ne? Aber das war die Vorgabe da so. Ne? Und dann sitzt man dann da und denkt, boah, was mache ich denn hier eigentlich? Ne? Also das ist nicht so ganz Charlie Chaplins hier moderne Zeiten gewesen, ne? Aber schon so, wo ich gedacht habe, boah, das ist doch nicht, also das fördert hier keine Kreativität, das motiviert nicht das Arbeitsumfeld, sondern man fühlt sich dann irgendwie wie auf so einer Platine gesteckt. So, ne? Und was Digitalisierung auch bedeutet, ist halt auch das Thema New Work. Ne? Arbeitsräume auszugestalten, zu schauen, wie kann man eigentlich intelligent Räume nutzen und auch vor allen Dingen menschenfähig nutzen, so dass man halt nicht wie auf einer Platine gesteckt ist, sondern dass man irgendwie das Gefühl hat, das hier ist unser Raum, das ist unser Teamraum, das ist so wie unser Wohnzimmer. Wir arbeiten hier, das, ne? Aber trotzdem fühlen wir uns hier einfach wohl, weil alleine die Veränderung eines Raumes sorgt ja auch für den Abbau von Stress. So, wenn ich halt nicht mehr das Gefühl habe, ich bin wie auf so einer Platine, sondern ich kann mich hier irgendwie ausbreiten. Ich habe hier meinen Raum und es sind meine Pflanzen und meine Bilder und das ist halt auch meine Stimmung, die hier zur Arbeit eingefangen wird, ne? Dann ist das natürlich etwas Großartiges. Hört sich jetzt so klein an, ne? Aber wer einmal diesen Schritt gemacht hat von, sagen wir mal, Großraumbüro mit alles standardisiert und fremd vorgegeben hin zu einem eigens eingerichtetes Büro, wo quasi das Team zusammensitzt, auch mit 6, 8 Leuten, funktioniert auch ganz hervorragend. Auch 10 Leute können in einem Büro sitzen, die dann halt aber so ihre eigene Teamkultur halt auch in der Einrichtung hat. Ne? Auch das sind natürlich Verheißungen. Und da sind wir jetzt bei den ganzen soften Themen der Digitalisierung. Das andere, wo ich halt auch einfach die große Hoffnung drin habe, wie viele Probleme haben wir denn in der Logistik, die niemals gelöst wurden, also die bisher nicht gelöst wurden. Wir führen heute noch die gleichen Gespräche, die mein Vater vor 30 Jahren geführt hat. Genau die gleichen Gespräche. Und wir können es jetzt ändern. Ne? Thema Wartezeiten. So, ne? Es wurde halt immer drüber geredet, sind so viele und ach, das weißt du doch. Genau, das weiß ich, aber wollen wir nicht dieses Problem mal lösen? Wie kann das denn sein, dass wir bei einigen Hafenschuppen in Hamburg 4, 5 Stunden stehen, regelhaft im Durchschnitt, um eine Teilladung zu bekommen? Das kann doch 2020 nicht mehr so das Ding sein. Wenn das mal passiert, gehe ich ja mit, ne? Aber wir haben es ja eigentlich fast jeden Tag. So, und jetzt können wir das aber tracken. Jetzt können wir den Finger in die Wunde legen und sagen, guck mal, genau so ist das, ne? Es liegt nicht daran, dass der Fahrer irgendwie falsche Papiere da hat, weil so viele falsche Papiere kann ein Fahrer nicht dabei haben, dass es jeden Tag so ist, ne? Es wird auf einmal bemessbar, ne? Und da können wir ansetzen, da können wir dann halt sagen, es geht gar nicht um den Preis, der dann ja immer hochgehoben wird, sondern es geht eigentlich um Produktivität. Wir können anfangen, Produktivität in der Logistik zu verbessern. Und in allen anderen Branchen wird das ähnlich gelagert sein, ne? Dass man viel eher sehen kann, wo sind Schwachstellen. Und das nimmt dann auch wieder Stress, ne? Wenn man dann die Abläufe reibungsloser hinbekommt, ne? Dann werden wir auch Mitarbeiter haben, die deutlich motivierter sind, die auch wieder ein bisschen mehr Community-Gedanken mit Kunden und Unternehmer haben, weil man sich nicht aneinander abarbeitet, sondern das geht Hand in Hand. Es fühlt sich mehr im Fluss an. Ne? Da ist nicht immer irgendwie ein Störfaktor drin, sondern man kann gemeinsam Siege genießen, weil es halt einfach läuft und man es hingekriegt hat, ein sauberes System am Laufen zu haben. Mhm. Und das sind so für mich die Verheißungen, wo ich denke, das ist großartig. Und das müssen wir noch mehr erklären. Wir müssen da mehr begeistern für solche Sachen. Ne? Den Leuten halt auch klar machen, dass viele Dinge, die sie jetzt an ihrem Arbeitsumfeld stören, und das ist ja in der Logistik an allen Stellen so, es gibt ja überall so Reibungspunkte, wo man so, ach, das läuft bei uns nicht so gut. Ne? Die Digitalisierung hat die Chancen, das alles abzubauen. Das ist das, wo ich glaube, dass eine Führungskraft deutlich mehr die Vision noch malen muss.
Ja, die Vision zu malen bedeutet dann ja auch in dem Fall wieder das Positive dann rauszustellen. Also wenn ich das jetzt mal so formulieren würde, was du gerade gesagt hast, dann wäre es ja jetzt nicht nur zu sagen, so, das darf nicht so lange dauern, das ist ja wieder das Negative, wieder auf die Schwäche fokussiert, sondern eigentlich darauf, was kann passieren? Stellen wir uns den Hafenschuppen vor, wo jede Sendung im Schnitt eine halbe Stunde dauert, weil das wird super schnell beladen. Jeder weiß sofort, wie er hin will. Das Ganze ist, ne, ist richtig angemeldet. Der LKW weiß gleich, welche Rampe ist, wo man vielleicht auch längere Öffnungszeiten und so weiter hat, da man vielleicht irgendwelche Nachtschalter hat und so weiter, wo man auch noch Ware bekommen kann. Also ich glaube, das ist wichtig, da eine positive Vision zu machen. So stellen wir uns einen Hafenschuppen vor, der all dies kann. Mhm. Das würde dann die Probleme lösen, die wir jetzt nicht mehr haben. Ne? Das führt mich auch schon so ein bisschen zur nächsten Frage, weil wenn man sich so das klassische Management anguckt, ja, Management ist jetzt nicht unbedingt gleich Führung, sondern ist jetzt ein bisschen mehr am Prozess gearbeitet und gedacht, dann ist ja so der klassische Ansatz da eigentlich so die Steuerung von Prozessen. Wir wollen Abläufe, operative Abläufe optimieren, möglichst mit messbaren Größen da irgendwie einsteuern. Wir wollen smarte Ziele formulieren und die Produktivität erhöhen. Wenn ich dich eben richtig verstanden habe, hat sich an den Zielen eigentlich gar nicht so viel geändert. Ne? Das ist immer noch der gleiche theoretische Ansatz, der hier managementtechnisch verfolgt wird, nur eben auf eine andere Art und Weise. Aber gleichzeitig hast du ja auch eben schon gesagt, was eigentlich noch zu der erhöhten Produktivität vielleicht an neuen Zielen in der Transformation noch dazukommt, nämlich dass wir unseren Fokus quasi erweitern müssen, auch mehr auf die bisher sonst sehr soften Themen zu achten, die sich vielleicht auch schwieriger mit messbaren Größen genau erfassen lassen, also eben sowas wie Arbeitsumfeld, sowas wie Kultur in den Teams, hattest du gesagt, sowas wie dieser, hatten wir letzte Woche auch thematisiert, einer der Stressoren, dieser Entfremdung, Entpersonalisierung entgegenzuwirken, das Ganze also menschlich und persönlich dann auch zu halten. Gibt es noch weitere Dinge, die dir jetzt einfallen, wo in der Transformation ein Fokus drauf gelegt werden sollte?
Ja, am Ende ist es so, dass die Digitalisierung quasi ja als eine Art Vektor, ne, also eine gerichtete Größe zu verstehen ist, die man quasi auf zwei Achsen auftragen könnte. Ne? Auf der einen Seite geht es natürlich um sowas wie höhere Produktivität. Ne? Also ich kann die Digitalisierung nutzen, um meine Produktivität zu verbessern. Und dann gibt es aber auch noch eine andere Achse, die könnte man, sagen wir mal, Innovation nennen oder Produktinnovation, wo man dann halt auch sagt, okay, Produktivität interessiert mich, aber ich möchte die Produktivität gepaart haben mit Produktinnovation. Ich möchte also zusätzliche Dienstleistungen anbieten, die mir jetzt zur Verfügung stehen. Also man ist immer ganz schnell dann beim Thema Datenanalyse. Na, etwas, was vor 20 Jahren unfassbar kompliziert geworden wäre, also alleine, weil die Datenlage in den Unternehmen nicht so gut ist oder gut gewesen ist, ist jetzt ja ganz anders. Wir können ja jetzt viel einfacher Daten auswerten, viel, viel schneller und unkomplizierter diese Daten halt auch bereitstellen. Und das ist ja natürlich dann etwas, wo man dann halt sagt, okay, das ist eine Produktinnovation, weil bei mir gibt es quasi auch noch Daten. Nicht nur das Produkt, was ich vorher vertrieben habe mit einer höheren Produktivität, also vielleicht auch günstiger oder schneller oder aufwandsärmer, sondern dabei halt auch noch irgendwie innovativer. Und da muss sich jedes Unternehmen halt auch irgendwo verorten. Ne? Also will ich mehr innovative Produkte, will ich mehr Produktivität so wird sich irgendwie so ein Digitalisierungsvektor für jedes Unternehmen dann auch aufmalen lassen. So, ne? Aber da muss jeder für sich selbst das halt auch entscheiden. In welche Richtung er dann halt auch möchte.
Ja.
Und auch da ist natürlich dann wieder eine kulturelle Frage, was mache ich denn mit meiner höheren Produktivität? Gebe ich die jetzt 1:1 an den Kunden weiter, ne? Oder sehe ich vielleicht auch zu, durch eine höhere Produktivität vielleicht aber auch unter Umständen ja auch kreative Freiräume für Mitarbeiter zu schaffen? Ne? Also wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt 10% weniger Aufwand, was mache ich mit den 10%? Ich könnte jetzt natürlich sagen, okay, wir können 10% mehr Aufträge mit der gleichen Mannstärke machen. Oder man teilt das halt einfach auf, dass man sagt, okay, 5% dieser Zeitersparnis, die nutzen wir hier für uns. Wir machen das, wir nennen es einfach Unternehmensfreizeit. Ne? Kannst deine Zeit irgendwie freier verfügbar oder freier ausgestalten. Und die anderen 5%, die nutzen wir halt, da machen wir einfach mehr Aufträge und dementsprechend wird vielleicht der einzige Auftrag dann günstiger oder so. Das wäre halt so eine Überlegung, die man halt machen könnte. Aber das muss auch wieder jede Firma für sich entscheiden, ne? Ob man da halt einfach nur der Produktivität hinterherhetzen will oder ob man die vielleicht auch mal anders nutzt, als das so in den letzten Jahrzehnten der Fall war.
Ja, ist immer ganz schwer messbar, ne? Oder wäre es jetzt so, dass man eigentlich das Gefühl hat, okay, diese 5% sind die irgendwie verschwendet, aber da muss man dann eben auch sagen, da muss man eigentlich dann über diese Messgrößen, diese traditionellen dann eben hinausdenken und sagen, wenn man hier Zeit, die man gewonnen hat, durch eine höhere Produktivität eben in, wir haben auch das Thema Bildung ja schon besprochen, in Bildung, in Lernen steckt, in die Zeit sich überhaupt auch für Kreativität oder mit kreativen Prozessen zu beschäftigen, weil das ist ja auch nichts, was man mal eben so geht oder was einem einfach beim Arbeiten einfällt in der Regel, sondern wo man auch ein bisschen Ruhe und Zeit für braucht oder vielleicht auch Austausch im Team braucht, dass man das dann eben ganz aktiv dafür nutzt und sich dieser Sache eben auch bewusst ist, dass man da auf ein Stück Gewinn vielleicht verzichtet, aber eben um die Zukunft des Unternehmens zu sichern, weil ich glaube, dass das so ein bisschen der Unterschied ist, dass es eben nicht mehr einfach nur um eine maximale Ausnutzung der Ressourcen, gerade der Mitarbeiter als Ressource geht, in dem Sinne, dass sie halt die ganze Zeit produktiv in ihrem Job sind, sondern dass man auf diesem Know-how zunehmend aufbauen muss und die Leute dazu anregen muss, eben neue Verbindungen herzustellen und über die eigene Arbeit mehr nachzudenken und da ja vielleicht im Rahmen von Projekten und so weiter zu Innovationen und Veränderungen zu kommen und die in diese Gestaltung mit reinzubeziehen. Nun drängt sich natürlich die Frage auf, was sollten denn Führungskräfte jetzt tun? Also wie gehe ich es denn jetzt an, wenn ich jetzt Führungskraft bin, vielleicht Teamleiter, Projektleiter oder auch Geschäftsführer? Was muss ich tun, um hier im Spiel zu bleiben und mein Unternehmen fit für die digitale Welt zu machen?
Ja, wie wir das eben schon angerissen haben, glaube ich, dass ganz wichtig das Warum ist. Ne? Wenn man jetzt also noch nicht so richtig weiß, warum man das machen soll, nur weil überall über Digitalisierung gesprochen wird, das empfinde ich persönlich als einen schlechten Grund, da jetzt einfach mitzumachen. Weil natürlich kann es auch für das ein oder andere Unternehmen im Moment nicht sinnvoll sein, das zu tun. Das kann sein. Aber als gute Führungskraft muss man das ziemlich valide darstellen können. Warum machen wir es jetzt nicht? Ne? Das mag Gründe dafür geben, das sollte man dann halt klären. Also ganz dringend das Warum regeln. Und dann vor allen Dingen sich einen Plan machen, ne? Zu schauen, was weiß ich eigentlich nicht, wo fehlt mir noch Know-how und da direkt bei mir anfangen, ne? Und mich orientieren. Und es geht ja relativ einfach, ne? Ob man da jetzt sich ein paar Bücher bestellt und sich ein bisschen reinliest, ob man anfängt, das über Fachzeitschriften zu machen. So, ne? Da können wir ja auch guten Gewissens hier die Zeitschrift für Organisationsentwicklung, den Harvard Business Manager, T3N, Brand 1, das sind ja alles so, sagen wir mal, schon Fachzeitschriften, die aber eigentlich auch leicht verdauliche Kost bieten. Ne? Also da, das kann man auch ohne jetzt Hochschulstudium gut verstehen und sich da irgendwie gut in die Themen reinlesen, dass man einen Eindruck davon bekommt und dass man vielleicht auch so ein paar Anregungen bekommt, dass man vielleicht auch die ein oder andere Frage auf einmal im Kopf hat, wo man denkt, ja, warum machen wir das nicht? Oder wie könnte man so eine Idee bei uns implementieren? Ne? Aber dadurch beginnt es dann so im Kopf so ein bisschen zu reifen und man fängt dann halt auch an, sich selber erstmal orientieren zu können. Man fängt dann auch an zu verstehen, wo man im Unternehmen vielleicht Schwachstellen hat. Ne? Und da hilft es halt auch da wieder immer quasi ja fünfmal warum fragen. Ne? Warum ist das so? Warum ist das so? Warum ist das so? Und irgendwann kommt man dann halt auch auf die erste Lösung. Und wenn ich das dann erstmal habe, wenn ich dann mich selbst orientieren kann, wenn ich dann auch angefangen habe, einen Plan zu haben, ne, dann kommt der Rest mehr oder weniger von ganz alleine. Also so, das ist unsere Erfahrung. Ne, der Anfang ist halt wie beim Sport ganz, ganz schwierig, weil man fühlt sich erstmal ganz komisch. Also wenn ich das erste Mal ins Fitnessstudio gehe und da mit einem Trainer die Übungen mache, ne, dann komme ich mir irgendwie vor wie der letzte Hampelmann. Habe immer das Gefühl, alle Leute gucken mich an, weil ich bin dann halt irgendwie so ein bisschen, ja, fühle mich vielleicht stachsig oder irgendwie noch nicht so richtig wohl. Nach 3 Wochen sieht das ganz anders aus. Und so ist es letztendlich ja bei Veränderungen im Unternehmen auch. Wenn man selbst als Erster etwas anders macht als sonst, wird man natürlich komisch angeguckt. Oftmals glaubt man das aber auch nur. Sobald das in einer neuen Normalität ist, ne, bin ich schon in der Rolle, auch das haben wir eben gesagt, wo ich die Leute so ein bisschen mitziehe. Weil ich kann dann vielleicht die erste Anekdote erzählen. Ich sehe dann irgendwie den ersten Ansatz, was man machen kann. Und auf einmal fange ich an, das Thema Transformation zu bewegen. Erst langsam, aber dann immer mehr. So, und dadurch, dass ich halt solche Dinge dann auch begreife, dadurch, dass ich mich selbst orientieren kann, ne, kann ich halt auch das Gefühl der Dringlichkeit erzeugen. Das ist ja gerade im Change Management, ne, gleich in den ersten Stufen, wenn man was verändern will, muss man ein Gefühl von Dringlichkeit schaffen. Und das kriegt man natürlich darüber hin, weil man selbst hat sich damit schon beschäftigt. Das heißt, es ist halt auch sehr authentisch, wenn man dann halt aus seinen eigenen Studien, aus seinen eigenen Recherchen heraus sagt, wir müssen was machen in dem Bereich, weil, und dann liefert man gleich halt dieses Warum für die Leute mit. Und dann ist man eigentlich schon ganz gut in das Thema gestartet.
Ja. Jetzt haben wir halt über die Führungskraft an sich gesprochen, aber wenn sich Führung verändert, hat das ja zwangsläufig auch immer auf das ganze sozioökonomische System, Unternehmen irgendwie Auswirkungen. Was bedeutet jetzt eine neue Führung oder diese Art von Führung, die wir hier beschrieben haben, denn jetzt für die Mitarbeiter und für die Teams?
Ja, auch da ändert sich eine ganze Menge. Ne? Also die Digitalisierung in sich ist ja eine ganz schöne Verheißung. Ne? Also mehr Freiheiten, mehr Rechte für Mitarbeiter. Diese Tendenz, die sehen wir ja schon seit Jahrzehnten. Ne? Also dass es immer liberalere Arbeitsumfelder gibt. Damit einhergehen aber auch neue Pflichten. Also ich kann nicht erwarten, dass ich in einem vertrauensvollen Arbeitsumfeld arbeite. Punkt, sondern ich muss selbst auch Teil dieses vertrauensvollen Arbeitsumfeldes sein. Das heißt, genauso wie Vorgesetzte eine neue Transparenz schaffen müssen, müssen es aber auch die Mitarbeiter. Ne? Das heißt also, die offene und ehrliche Kommunikation funktioniert nur, wenn es von beiden Seiten geht. Ich muss also so bestimmte Bedenken halt auch ablegen, die früher in vielen Firmen auch den Ton der Kultur angegeben haben. Ne? Oh, erzähl bloß nicht, wenn du unzufrieden mit dem Job bist, weil dann schmeißen die dich raus oder was auch immer da für Hirngespinste irgendwie so waren. Ne? Sondern hinzu, kommuniziere offen und ehrlich, was denn mit dir passiert, so, sondern sag einfach, womit man unzufrieden ist, ne? Weil dann findet man gemeinsam ja auch Lösungen und gerade in einer vernetzteren Welt ist es halt auch schwierig, bestes Beispiel ist dann natürlich so ein 5- oder 6-Mann-Team, so als Organisationseinheit, ne? Die deutlich vernetzter arbeiten, als das noch vor 10 Jahren der Fall ist. Mhm. Wenn da einer geht, weil er irgendwie, steht ja im steht ja letztendlich im Arbeitsvertrag drin, hier 4 Wochen Kündigungsfrist und der legt, wie das ja in der Logistik manchmal oft passiert, einfach eine Kündigung auf den Tisch und sagt, ja, ich habe noch Resturlaub, ich bin noch morgen, übermorgen da und dann bin ich halt weg. So, formal ist ja alles richtig gemacht, er hat ja nichts Illegales getan, er hat sich sehr legal verhalten, ne? Aber der reißt natürlich ein Loch in dieses Team. So, und dieses Loch, um das zu stopfen, ne, das geschieht immer auf dem Rücken der Kollegen. Und das darf es in so einer vernetzten Welt in der Form gar nicht mehr geben, sondern genauso wie es ein Face-In gibt, wie Leute Leute halt in ein Team ongeboardet werden, muss es auch so ein Phase-Out geben. Ne? Und dafür braucht es auch einfach Zeit. Dafür muss man dann halt sagen, okay, wir brauchen Ersatz, der muss eingearbeitet werden. So, und das muss man gemeinsam machen. Das geht nur in einem vertrauensvollen Umfeld. Aber am Ende ist das ja aber auch was Großartiges, wenn man ganz genau weiß, hier gehen alle immer sauber miteinander um. Ne? Und man weiß auch ganz genau, kein Mensch wird sich da irgendwie irgendwann in einer Position befinden, die unangenehm für ihn ist. Sondern wenn es irgendwie personelle Veränderungen gibt, dann immer so, dass das für alle möglichst aufwandsarm ist, ne? Und schön reibungslos ist. Und das ist natürlich dann irgendwie was Großartiges. Das muss ich aber als Mitarbeiter auch verstehen. Das Vertrauen entsteht nicht dadurch, dass ich eine transparente Führungskraft habe oder eine transparente Unternehmenskultur aus Sicht des Unternehmens, sondern ich muss es als Mitarbeiter halt auch machen. Ne? Und ich brauche ein anderes Verständnis von den Rollen, die da so gespielt werden, in Anführungsstrichen. Ne? Also auch eine Führungskraft, die sehr liberal ist, die sehr offen ist, die auch über eigene Ängste spricht, die sehr liberale Strukturen vorgibt und lebt und so, auch die bleibt am Ende die Führungskraft. Das heißt, wenn es zu einer Entscheidung kommt, ne, wird die bestimmt auch gerne durchdiskutiert und von verschiedenen Seiten beleuchtet, aber am Ende muss irgendeiner entscheiden. Und das wird am Ende auch die Aufgabe der Führungskraft bleiben. Ne? Und das muss ich dann auch anerkennen, auch wenn wir alles auf Augenhöhe kommunizieren. Ne? Aber am Ende, wenn es keinen Konsens gibt, aber eine Entscheidung herbeigeführt werden muss, muss irgendjemand dafür verantwortlich sein. Und das kann nur eine Person sein. Ne? Teams arbeiten nicht, Menschen arbeiten. Ne? Und Entscheidungen werden auch nicht von einem Team getroffen. In einem Team kann ein Konsens entstehen und die Führungskraft sagt dann, genau, dem folgen wir jetzt auch, weil das ist auch meine Meinung. Aber irgendjemand muss am Ende den Hut aufhaben und das wird die Führungskraft sein und ich muss dann auch ein Verständnis von dieser Rolle halt haben. Weil am Ende ist das halt so, wir wollen die liberalen Strukturen, ne? Wir wollen das vertrauensvolle Arbeitsumfeld, dann müssen wir Bürokratie abbauen. Aber wo keine Bürokratie mehr ist, muss Vertrauen da sein und auch Vertrauen in die Rolle des anderen. Ne? Also ich vertraue dem, wenn der das jetzt entscheidet, ne? Dann macht er gerade seinen Job und ich glaube, dass er den Job gut macht. Genauso wie er, wie mein Teamleiter oder mein Abteilungsleiter Vertrauen darin hat, dass ich meinen Job gut mache, weil ich gebe mir hier die allergrößte Mühe, muss ich das in die andere Richtung auch haben. Und das entsteht aber auch nur wieder durch Kommunikation, durch Transparenz, ne? Dadurch, dass man sich mit dem anderen Menschen auch als Individuum auseinandersetzt und nicht nur mit seiner Funktion. Ne? Also deswegen ist dieses Rollenverständnis so wichtig, weil man in der Lage sein muss, da ja auch so ein bisschen beidhändig unterwegs zu sein. Ne? Also auch da wieder diese Ambidextrie, die man überall in der Digitalisierung hört erlebt. Das ist halt auch im Umgang mit dem Personal wichtig. Auf der einen Seite ein klares Verständnis von der Rolle und die auch ernst nehmen. Auf der anderen Seite aber auch den Menschen begreifen, um halt einfach die Vertrauensebene zu schaffen. Weil die Rolle ist wichtig, aber die Rolle ist eher, sagen wir mal, aus der Perspektive der Bürokratie zu sehen. Und das Vertrauen entsteht aber nicht in die Rolle, sondern in den Menschen, weil ich weiß, dass der integer ist und ich weiß, dass er seine Rolle ernst nimmt. Und die Rolle ist wichtig für das Unternehmen. Ja. Und deswegen muss ich es halt da so ein bisschen beidhändig halten. Und dazu gehört einfach eine gewisse Reife. Da muss ich mich halt auch selbst mit auseinandersetzen und das muss mir solche Dinge halt auch bewusst machen. Weil wenn das nachher so ist, dass wir mit der Einstellung von vor 15 Jahren im Kopf arbeiten, dann wird das nicht mehr zu den Unternehmenskulturen, zu den Prozessen der Digitalisierung, die wir heutzutage erleben und die ja, sagen wir, auch verheißungsvoll so ein bisschen in den nächsten 5 Jahren so schon zu erkennen sind, wird das nicht funktionieren.
Also Verantwortung ist im Prinzip so das Stichwort, das man eben auf beiden Seiten haben muss. Ne? Wenn ich selber Verantwortung für meine Arbeit übernehme und das auch zeigen kann, nach außen meiner Führungskraft zeigen kann, dann kann darauf eben tatsächlich dann erst Vertrauen entstehen. Und was du sagtest mit den Entscheidungen, das ist ja auch genau das. Die Führungskraft würde ja in dem Fall auch den Prozess der Entscheidungsfindung vorgeben. Das Team würde dann abstimmen. Nach welcher Regel abgestimmt wird, hat die Führungskraft entschieden und sie muss deswegen auch letztendlich die Entscheidung nachher mittragen und halt dann letztendlich auch die Verantwortung für die dort getroffene Entscheidung übernehmen. Und das ist eben ja gerade in diesem Wechselspiel ist natürlich für beide Seiten auch eine Herausforderung, weil auf der anderen Seite werde ich als Führungskraft auch ein Stück Kontrolle an den Mitarbeiter abgeben, indem ich ihm vertraue, aber habe dadurch natürlich wieder den Vorteil, dass ich ja dieser Person hinterher vertrauen kann. Also ich glaube auch da ist es wieder, man gewinnt nachher wieder mehr, es ist eigentlich sehr verheißungsvoll, als das, was man vorher aufgegeben hat, weil es ja auch schwer verfolgbar ist und auch eigentlich gar nicht das ist, was man will, dass man eigentlich die ganze Zeit über dieses Mikromanagement, über die Kontrolle der einzelnen Leute zuzusehen, dass sie jeden Arbeitsschritt richtig machen. Das will ich ja eigentlich nicht, sondern auch da will ich ja eigentlich die Zeit dafür haben. Es fühlt sich, glaube ich, auch als Führungskraft besser an, wenn man das kann, wenn man ein Team hat, wo man den Leuten vertrauen kann. Also ist zumindest auch meine Erfahrung und auch meine Beobachtung, dass es eigentlich immer einfacher ist, für die Führungskraft selbst, weil es einem eine Sicherheit gibt, dass man sich auf die Leute verlassen kann und gleichzeitig muss das natürlich auch gelebt werden. Also auch ich als Mitarbeiter muss auch dieses Interesse haben, dieses Vertrauen auch zu wollen, ne, und ganz aktiv dann herbeizuführen. Wir hatten ja genau letzte Woche in dem Artikel Servant Leadership besprochen, also quasi auch die Führung auch in einer dienenden Rolle den Mitarbeitern gegenüber, also indem sie zum Beispiel ein Umfeld schafft, ja zum Beispiel, in dem der Mitarbeiter bestmöglich arbeiten kann. Geht das dann auch damit einher, dass sich vielleicht auch Führungskräfte ein bisschen stärker vom Team führen lassen müssen?
Ja und nein, das ist halt schwierig, das jetzt so quasi eindeutig zu beantworten, auch wenn das immer so blöde ist, weil eigentlich möchte man ja immer so eindeutige Antworten. Auf der einen Seite glaube ich, dass die Führungskraft extrem fokussiert sein muss. Also wenn man sagt, vom Team führen lassen, dann geht das ja, dann sprechen wir ja auch so ein bisschen von den Bedürfnissen führen lassen. Ich glaube, der Teamleiter oder der Vorgesetzte arbeitet grundsätzlich am Team und nicht im Team. So, das ist ganz wichtig, weil er den Blick auf die Zusammenarbeit hat. Das ist seine Arbeit. Der arbeitet nicht in den Prozessen, sondern an den Prozessen. Der schaut also quasi von einer anderen Perspektive drauf. Und ich glaube schon, dass sich die Führungskräfte dort deutlich empathischer aufstellen müssen, ne? Also deutlich mehr schauen müssen, wie sind die Bedürfnisse in meinem Team eigentlich gelagert, was tut denen gut, was brauchen die gerade, ne? Aber das ist genau die Arbeit am Team. So, ich glaube schon, dass man das bejahen kann. Ja, sie müssen sich mehr von denen führen lassen, aber mehr im Sinne von inspirieren lassen. Das ist vielleicht das richtige Wort. Ja, ne?
Leiten lassen vielleicht auch eher als führen.
Ja, genau. Also so leiten lassen wie Leitplanken, wie Straßenschilder. Also dass da einfach ein Richtungspfeil ist, ne? Und dass man sich so dann halt einfach orientieren kann, in welche Richtung tut es dem Team gut, was sind da gerade Bedürfnisse. Mhm. Aber auch da wieder die Moderation, weil das ist in einigen Texten so zum Thema Servant Leadership, ist das immer sehr, sehr einseitig. Da wird dann sich immer auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter fokussiert und die Randnotiz ist dann halt immer so, naja, und die muss man dann halt mit den Bedürfnissen des Unternehmens übereinbringen. So, Punkt. Aber gerade darum geht es ja nicht, sondern das sind ja gleichberechtigte Bedürfnisse, die da stehen, die miteinander moderiert werden müssen. Das heißt, man muss schon hinschauen, dass man danach so ein Amalgam aus beiden hat, wo beidem auch gerecht ist. Weil es hilft am Ende nichts, wenn das Unternehmen gut dasteht, aber die Mitarbeiter so ein bisschen auf der Strecke oder die Bedürfnisse der Mitarbeiter auf der Strecke geblieben sind. Und andersrum hilft es den Mitarbeitern aber auch nichts, wenn das Unternehmen auf der Strecke geblieben ist. Also die Vorstellung, den 20-Stunden-Arbeitstag bei voller Bezahlung, das kann sich kein Unternehmen leisten. Das wird nicht funktionieren. So, aber man kann ja über 30 Stunden nachdenken. Was muss man denn machen, um dahin zu kommen? So, auch da das alles ein bisschen kleinteiliger vielleicht gestalten und zu schauen, wie könnte eine Zukunft mit einem 30-Stunden-Arbeitstag in Deutschland aussehen? So bei einem jetzigen Vollzeitgehalt, wie wäre die neue Vollzeit bei 30 Stunden liege, das wäre natürlich irgendwie total cool, aber da gilt es halt auch immer die Bedürfnisse von beiden irgendwie zu berücksichtigen. Also der Weg dahin ist dann die Produktivitätssteigerung so, und das muss man dann halt mitgehen und da bleibt dann unter Umständen auch das ein oder andere Bedürfnis vom Mitarbeiter auf der Strecke hinsichtlich jetzt irgendwie freier Zeiteinteilung und Frage, ob man das dann so machen kann, ne? Also da ist das große Problem der Moderation halt.
Ja, und ich glaube, auf der anderen Seite ist es auch ein ganz großes Problem, das klang vorhin bei dir auch schon an, zum Thema nicht immer nur, was die Führungskraft sagt und dann immer bejahen und da mitmachen, sondern auch mal drüber reden, was nicht läuft. Denn das setzt natürlich auch voraus, dass ich als Mitarbeiter auch in der Lage bin, diese Wünsche zu formulieren und auch offen auszusprechen. Also ich habe nichts davon, wenn ich mir das nur denke, dass ich das gerne würde, sondern auch diesen Mut zu haben, vielleicht dann zu der Führungskraft zu sagen, hey, das wäre irgendwie total geil, einen 30-Stunden-Tag zu haben. Kriegen wir das irgendwie realisiert? So können wir uns auf den Weg begeben? Wie sieht das aus? Was sagt mein Team dazu? Was sagt die Führungskraft dazu? Ist das mit den Zielen des Unternehmens auch irgendwie vereinbar? Können wir das abbilden? Oder ja, auch bei kleinen Banalitäten. So, irgendwas funktioniert nicht. Irgendein Prozess, da machen wir unnötige Arbeit. Darauf aufmerksam zu machen, ist eben auch eine Verantwortung, die der Mitarbeiter übernehmen kann und übernehmen sollte, denn nur wenn die Mitarbeiter von sich aus oder wenn ich als Mitarbeiter offen darüber rede, hat die Führungskraft ja auch die Chance zuzuhören, also das damit hinterm Berg zu halten oder es vielleicht auch nur flurfunkmäßig mit den Kollegen zu besprechen, hilft dann eben auch nicht, sondern es braucht dann auch eine Offenheit vom Mitarbeiter, diese Themen offen anzusprechen und zu thematisieren, und das wird, glaube ich, auch oft unterschätzt, dass da ja viel Potenzial drinsteckt, was aber vielleicht einfach nie angehört wurde oder was eben auch einfach nie ausgesprochen wurde, weil man dazu nicht motiviert worden ist.
Und glaube ich, viele Mitarbeiter haben auch das Gefühl, sie wären gar nicht befähigt dazu, etwas sagen zu können. Ne? Da sind wir wieder bei diesem Thema Kompetenzen. Ne? Das gehört natürlich auch dazu. Ich muss mich selbst befähigen, weil das kann nicht von außen kommen. Ne? Also ich kann zwar das Recht haben, irgendwas zu sagen, aber ob ich dann auch eine wirklich tragfähige Meinung habe, das ist ja nochmal auf einem anderen Blatt. Aber das kann da in diese Rolle kann ich mich nur bringen. Nur ich bin dazu in der Lage, mich zu befähigen, valide Aussagen zu treffen, weil ich Ahnung von dem Thema habe, weil ich mich da reingedacht habe, weil ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Und diese Reife gilt es natürlich auch zu erlangen. Das ist halt auch ganz, ganz schwierig, weil nichts ist so unangenehm, als aufgefordert werden, was zu sagen, und man hat eigentlich gar nichts zu sagen, obwohl man gerne was sagen möchte. So, ne? Also da ist halt diese Selbstbefähigung auch extrem wichtig.
Ja. Also im Prinzip kann man ja sagen, wenn Team und Führungskraft eigentlich dem gleichen Warum folgen, ne? Die Mission irgendwie klar ist. So, das Ziel ist klar. Nehmen wir mal an, dass es beides läuft, das in eine Richtung. Dann ist es ja eben auch meistens gut, dann auch mal Neinsager dabei zu haben. Ne? Und da ist es ja auch wieder, dass der Mitarbeiter, der jetzt im operativen Geschäft tätig ist, der direkt mit dem Kunden Kontakt hat, vielleicht direkt mit Lieferanten Kontakt hat, je nachdem, dass der ja häufig auch einfach Dinge sieht aus seinem Bereich, die der Führungskraft vielleicht verborgen bleiben will. Die ist nicht an vorderster Front dabei, die hat vielleicht keinen ganz so direkten Draht zu Lieferanten und Kunden, dass man genau das eigentlich braucht, um sich auf einem guten Weg voranzubewegen, weil die eben genau die Hindernisse aufzeigen können, weil die einen genaueren Einblick geben können, was ist eigentlich die Situation da draußen, wenn es um Schnittstellen und so weiter geht. Ne? Wie würden unsere Kunden vielleicht darauf reagieren? Was sind die Bedürfnisse? Was für Feedback bekommt man? Wie ist die Stimmung? All diese Dinge kann ja eigentlich nur ein Mitarbeiter beurteilen. Also da liegt auch eine Chance für die Mitarbeiterin, genau diese Expertise, diese Erfahrung, dieses Erleben dort dann zu formulieren und einzubringen, ne? Und von der Führungskraft sich darüber auch ein genaueres Bild zu schaffen.
Auf jeden Fall. Das ist ja genau das Thema Unsicherheiten abbauen. Ne? Es ist ja nicht nur damit getan, dass man jetzt irgendwie Zeitschriften liest, sondern man muss alle Informationsquellen, die einem zur Verfügung stehen, auch einfach nutzen. Und da geht es halt natürlich auch darum, die unterschiedlichsten Perspektiven, die in einem Unternehmen vorhanden sind, aber auch zusammenzubringen. Das heißt also so diese Joe Fix oder Morning Briefings oder wie man das auch immer nennt, ne, sind ja ganz, ganz wichtig, um Menschen zusammenzubringen, damit die sich austauschen. Auch irgendwelche sozialen Events, wo es halt darum geht, Afterwork und. Großartige kreative Gespräche führt man, wenn sie nicht geplant sind. Das ist so meine Erfahrung. Ne? Wenn man das nicht forciert, wenn man halt einfach die Gunst der Stunde nutzt. Das kriegt man oft mit, da sind dann irgendwie Kollegen, die gehen dann irgendwie zusammen rauchen und einer kommt mit einer Idee wieder nach oben und sagt dann, Alter, wir haben gerade da und da drüber gesprochen. Wäre das nicht eigentlich auch was für uns? Und auf einmal denkt, oh ja, da sind wir noch gar nicht drüber gestolpert, bei einer Zigarette, in einer Pause, ne, wo es keine Regeln gab, sondern wo einfach nur so der Geist dann einfach so geflossen ist und auf einmal ist diese Idee dann halt da. Ne? Dafür ist es natürlich wichtig.
Rauchen kann tödlich sein.
Ja, Rauchen kann natürlich tödlich sein.
Müssen wir jetzt freizügige Sprache anklicken bei Spotify? Genau. Ich weiß es nicht genau.
Na, oder beim Franzbrötchen draußen.
Also liebe Kinder, Rauchen ist böse.
Genau.
Aber Ideen hat man noch ohne Rauchen. Ein Franzbrötchen ist eine tolle Idee. Wir haben ja auch noch ein Stehen. Ich weiß gar nicht,
das
für wen
deins.
Das ist.
Das ist
ach so, oh, das ist mega
haben,
lieb.
Ist heute Franzbrötchen Freitag.
Ich bin heute noch nicht dazu gekommen, runterzugehen in die Express, um mir eins abzuholen. Deswegen.
Ja, nein.
Fantastisch, ich danke.
Ja, eins gesichert. extra von Bäckerei Junge, weil wir da jetzt vor ein paar Tagen erst drüber gesprochen haben.
Immer, ja. Sehr gut. Genau, und sag ich mal, das letzte Thema, wenn wir es jetzt noch weiter runterbrechen. Wir haben jetzt über Teams gesprochen und was Führung für den Mitarbeiter im Team bedeutet. Und ich glaube, wir haben mal schon anklingen lassen, worauf ich als letztes noch hinaus will. Was bedeutet Führung für einen selbst? Wie führt man sich selbst, wenn man in so einer Welt geworfen wird mit so vielen Freiheiten, Wahlmöglichkeiten, aber eben auch mit diesen Herausforderungen der Digitalisierung? Was muss ich da tun? Welches Mindset sollte ich da entwickeln, um in dieser Welt meine Ziele zu erreichen und da nicht hilflos verloren zu gehen?
Auch da im Großen wie im Kleinen, ich muss wissen, warum will ich es persönlich machen? Ne? Also warum macht es für mein Unternehmen Sinn? Alles super, aber warum will ich es persönlich machen? Was ist denn eigentlich die Verheißung, die mich lockt? Was treibt mich an? Das muss ich, glaube ich, definieren. Dafür schadet es nicht, wenn man, sagen wir mal, auch einen gewissen Wertekanon irgendwie für sich schon mal definiert hat, wo ein sagt, das ist mir wichtig, ich möchte der ehrliche Kaufmann sein, ich möchte der gewinnende Manager sein, wie auch immer. Es gibt ja so die verschiedenen Perspektiven, die man da haben kann. Und das sollte man für sich schon definieren, weil wenn ich nicht weiß, wo ich eigentlich hin möchte oder was so ein bisschen vielleicht auch der Leuchtturm in meinem Leben ist, an dem ich mich immer orientiere, wenn ich mich für Dinge entscheiden muss, dann wird das halt in einem Transformationsprozess umso schwieriger. Ne? Das heißt, ich brauche eine eigene Guideline, was Werte angeht. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, damit ich dann halt auch immer sehen kann, passt das eigentlich alles zu mir? Fühle ich mich dann halt auch noch wohl? Und das sollte man irgendwie, glaube ich, mitnehmen. Und halt auch da im weiteren Schritt dann halt auch immer wieder zu reflektieren. Weil das ist natürlich dann auch die Frage, so ja, wie führt man sich dann halt selbst? Ne? Zur Führung gehört natürlich auch immer ein Feedback, ne? Dass man sich auch immer wieder abgleicht. Mhm. Und da kann man sich natürlich auch immer Feedback bei Kollegen holen, aber da ist für mich die Selbstreflexion so wichtig. Ob man das jetzt jeden Abend macht auf dem Weg nach Hause oder morgens beim Morgenkaffee darüber nachdenkt, was habe ich eigentlich gestern gemacht? Also bevor man dann irgendwie in den neuen Tag reinspringt, einfach nochmal kurz innehalten, Kaffee trinken und sich überlegen, gestern das, fand ich es gut, fand ich schlecht, würde ich es jetzt anders machen. Das sind, glaube ich, so Dinge, damit kann man sich ganz gut selbst führen. Ne? Auf der einen Seite den Leuchtturm, auf der anderen Seite dann halt in regelmäßigen Abständen immer gucken, wie ist eigentlich gerade so meine Ortung zu diesem Leuchtturm. Ich glaube, das ist wichtig für die eigene Führung.
Wie machst du das persönlich?
Ich nutze wirklich die Fahrt nach Hause. Also für mich ist das halt immer Die Tage hier sind manchmal ja extrem aufwühlend, wo man dann halt irgendwie von Thema zu Thema springt, wo man kreativ ist, wo man viel redet, wo man kommuniziert. Und das sorgt bei mir halt auch immer für ein gewisses Hormonlevel. Also so natürlich sind das auch Stresshormone dabei, aber ich fühle mich immer extrem vitalisiert, also so unter Strom. Ich glaube, das kennt so jeder, der auch so mit Leidenschaft an einem Thema arbeitet. Und aber das ist natürlich auch mega anstrengend für den Körper. Und deswegen ist für mich immer so diese Fahrt nach Hause, ist immer so mein Face-Out aus diesem Leistungstag heraus. Ich nutze die dann wirklich, je nachdem, auch nicht jeden Tag, weil man ist halt auch manchmal so geredet, dass man auch keine Lust hat, sich nochmal auseinanderzusetzen mit irgendwas. Da höre ich mir irgendwie einen Podcast an oder irgendwie nur Musik oder auch einfach nur Stille. Dann mache ich das in jedem Fall am nächsten Morgen auf dem Weg zur Arbeit. Ich nutze also immer diese Fahrzeiten, um halt einfach so drüber nachzudenken und gehe das auch einfach alles nochmal durch. Ne? Fand ich das jetzt gut? Was würde ich heute jetzt, also so in welcher Nacht starten, was würde ich jetzt da anders machen? Ne? Oder was nehme ich mir für morgen vor aus diesen Erfahrungen jetzt und bringe mich dadurch aber auch so ein bisschen runter, weil mir hilft es dann halt auch so halbwegs dann den Feierabend zu machen. Das heißt, wenn ich dann zu Hause bin und dann halt aus dem Auto aussteige, weiß ich, okay, das war jetzt quasi so das Debriefing vom Tag für mich persönlich. Ne? Und wenn dann noch so Dinge sind wie, oh Gott, das hast du vergessen oder oh, da musst du unbedingt dran denken, dann schreibe ich mir das noch auf, wobei ich sagen muss, ich schicke mir dann immer selbst E-Mails, weil ich das halt irgendwie für mich im Arbeitsablauf immer schöner finde, wenn ich die E-Mails, die hat, das ist irgendwie nochmal was anderes als jetzt so eine To-Do-Liste. Aber dann kann ich da einen Haken hinmachen, weil ich dann halt weiß, okay, das sind alles Probleme, da kümmert sich der Morgen-Merlin drum, ne? Das kann alles morgen sein, aber jetzt ist Feierabend und dann gelingt es mir auch zunehmend besser, dass dann die Abende auch wirklich geprägt sind durch halt einfach nur Familie zu Hause, mit dem Kind spielen und dann halt auch in der Situation auch da wieder präsent zu sein und zwar mit 100% Konzentration auch auf den Moment und nicht irgendwie mit einem halben Gehirn noch drüber nachdenken, wie können jetzt das Live-Portal noch erweitert werden oder wie könnten wir so einen Onboarding-Prozess besser gestalten oder was gibt es noch für Möglichkeiten, Mitarbeiter zu entwickeln. Das ist alles berechtigt, dass man sowas denkt, aber nicht zu der Zeit. Und da hilft mir das einfach so, um mich da zu strukturieren. Ja. Wie ist das bei dir?
Tatsächlich ähnlich. Also ich nutze es im Moment wahnsinnig viel, um zu lesen in der Bahn, aber das ist auch immer so eine Phase, um runterzukommen, sich auf andere Gedanken zu bringen, weil das dann auch eben irgendwas ist, was auch eher so Richtung Werte und Prinzipien geht, sich nochmal Inspiration zu holen und dann da in Ruhe ein Stück weit bei abzuschalten und das regt immer auch wahnsinnig viele Gedanken an, wenn man irgendwie so einen Buchabschnitt gelesen hat, gibt es dann auch wieder Phasen, wo man dann drüber nachdenkt und das Ganze dann für sich so durchgeht, das stimmt. To-Do-Listen mache ich dann aber meistens morgens, indem ich nochmal gucke, okay, was ist vom letzten noch übrig geblieben, was muss noch gemacht werden dann. Häufig ist es ja auch so, dass man dann im Morning-Briefing sitzt und dann vom Team dann auch nochmal Input kommt für den Tag und man sagt, okay, das nimmst du heute noch mit drauf, das machst du dann nächsten Tag und dann hat man hinterher so eine Kombination aus, okay, was liegt noch an Aufgaben an, was ist neu dazugekommen, was kam an Mails rein und dann hat man so seinen Plan für den Tag und da ist es natürlich genauso, dass man auch da oder dass ich das auch merke im Projektbereich, ne, viele, viele Themen und immer ordnen muss, was ist jetzt wichtig, was ist weniger wichtig, was hat noch Zeit, was muss jetzt sofort gemacht werden und so weiter. Und dann hat man da so seine Tagesstruktur. Aber das ist, glaube ich, auch so eins der Prinzipien. Also eine Struktur im Tag ist unheimlich wichtig. Ich habe, weiß ich nicht, Freunde, mit denen ich so drüber geredet habe, die sagen, ach so, Mensch, bist du wahnsinnig strukturiert oder so. Dein Tag ist es nicht langweilig in so einer Routine. Und ich denke so, nee, die Routine, das ist ja genau das. Also wenn ich mir genau einen Plan mache, wann ich Dinge tun will, dann verschleppe ich sie auch gedanklich nicht, sondern bin dann immer im Moment. Und wenn ich bei der Arbeit bin, ich bei der Arbeit. So mein Smartphone, mein Privates ist in der Tasche. Da gucke ich auch nicht drauf. Und das wissen auch alle. Also meine Familie, meine Frau, meine Freunde wissen alle, die erreichen mich in der Arbeitszeit nicht. So, da gibt's kein WhatsApp-Web nebenher auf. Da gibt's, das ist auch auf Vibration geschaltet. Ich höre es auch nicht. Ich kriege das einfach nicht mit, sondern bin dann ganz hier. Wenn ich das Gebäude verlasse, dann ist abschalten. Dann kommt das private Handy wieder. Vielleicht irgendwie Podcasts, Musik, meist erstmal gar nichts. 10 Minuten zur Bahn ist erstmal hervorragend. Gerade bei so einem Wetter wie heute, wenn man erstmal einfach in der Sonne geht und die Gedanken nochmal so abklingen lässt, nochmal Revue passieren lässt, was den Tag so gelaufen ist. Ja, und dann geht man in die Bahn und hat dann irgendwie so die Ruhe und fährt wunderschön durch Hamburg, am besten mit der 31er-Linie dann oben an der Alster lang. Das ist dann immer so ganz fantastisch, finde ich irgendwie besser als durch den Tunnel fahren. Ich mag den City-Tunnel nicht. Dann bin ich müde, bis ich in Altona bin. Das ist nicht schön. Ja, und das ist so die Runterkommphase. Und das ist fantastisch. Und diese Routine hilft einem, alles über den Tag zu schaffen hinterher. Da hat man auch die Routine mit dem Sport dann irgendwie drin. So, heute geht's auch noch klettern nach der Arbeit. Und das ist, wenn man so strukturiert ist, dann schafft man das alles. Also das wird immer unterschätzt, dass man denkt, ja, mach doch spontan, bist doch viel freier. Nee, wenn ich spontan mache, bin ich nicht freier. Ich bin freier in dem, was ich tun will, wenn ich mir vorher einen Plan mache, was ich vorhabe und das dann durchziehe. Dann schafft man ein Studium neben der Arbeit, dann schafft man sogar noch Sport neben dem Studium und einer Arbeit. Und das ist wichtig. Und man hat dann nicht unbedingt das Gefühl, dass man die ganze Zeit nur funktioniert. Ich glaube, das bringen auch viele so mit To-Do-Listen in Verbindung, dass man so, oh, du funktionierst dir nur noch, arbeitest nur noch eins nach dem anderen ab. Es geht, wenn einem die Sachen Spaß machen, an und für sich hat man das Gefühl, einfach wahnsinnig viel geschafft zu haben am Tag. Und das ist dann wieder ein verdammt gutes Gefühl, da muss man sich dann hinterher gar nicht schlecht fühlen.
Ja, es gibt wenig, was man aus einem Unileben zitieren kann, aber hier kann ich noch einen Professor zitieren. Der hat mal zu uns gesagt, meine Damen und Herren, eines der wichtigsten Dinge, die ich Ihnen ins Leben mitgeben kann, ist, interessieren Sie sich immer für das, was Sie gerade tun und machen Sie es niemals umgekehrt.
Ja.
Und das fand ich so großartig, weil man da echt lange drüber nachdenken konnte. Aber am Ende ist das halt wirklich so, sei mal einfach im Moment, ne? Weil du dann alles auch eher genießen kannst. Du fühlst dich dann nicht hin und her gerissen. Du fühlst dich nicht ungenügend, sondern du weißt, okay, ich bin jetzt auf der Arbeit, ich bin fokussiert auf die Arbeit und ich mache hier meinen Job. Und dann ist aber das Thema irgendwann auch durch. Und im nächsten Moment, jetzt ist aber Privatzeit und jetzt bin ich auch völlig hier. Und es gibt dann auch nichts, weil ich habe den anderen Kram erledigt. Da ist ein Haken hinter und ich bin dafür nicht mehr verantwortlich. Weil den nächsten Slot, den gibt's irgendwann und dann bin ich auch wieder komplett da. Aber jetzt bin ich halt hier und ich brauche auch kein schlechtes Gewissen haben. So, ne? Also auch so beim Thema Erreichbarkeit, das ist ja auch so dieses Ubiquitäre, was uns da so ist. Ne? Alles ist immer so gegenwärtig. Und selten fragen wir, ob das Not tut. Also, ne, das, ja, man ist
da irgendwie nicht,
so
meistens.
Nein, tut's auch nicht. Ich meine, wenn irgendwas wirklich, wirklich, wirklich so dringend ist, dass man dich erreichen muss, dann ruft man dich auf der Arbeit an. Das weiß auch jeder.
Ne?
Und dann ist das auch völlig okay. So, und die Frage, ne, ja, was brauchen wir morgen Nachmittag noch fürs Grillen, kann man auch wunderbar heute Abend beantworten. Ne?
Und, Supermärkte haben lange genug offen. Genau. Da gibt's einfach überhaupt keinen Grund, sich davon vorher ablenken zu lassen. Und das ist aber eben, das geht ganz, ganz stark einher mit diesem Prinzip, Verantwortung zu übernehmen und nämlich an der Stelle auch Verantwortung für das eigene Leben. Weil das ist letzten Endes eine Sache, gerade unter diesen ganzen Verlockungen, würde ich sie jetzt mal nennen, die man so hat. Man ist da ja auch auf neurologischer Ebene einfach wahnsinnig abhängig und der einzige Weg daraus ist, sich da tatsächlich selber eine Struktur zu geben, selber zu planen, was ist einem wichtig, seine Ziele selber in eine Hierarchie zu bringen, zu ordnen. Letzten Endes leben wir dann unser Leben so ein bisschen wie ein Unternehmen. Ne? Haben wir vorhin auch gesagt, das gilt im Großen wie im Kleinen. Und ein bisschen Ordnung ins eigene Leben zu bringen, ist nun mal einfach auch die beste Form, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen.
Ja, und es ist nachher auch das, was uns aber auch unfassbar gut tut, wenn wir wissen, dass wir selbstbestimmt sind. Wenn ich also fähig bin, über mich selber zu bestimmen, das schafft Selbstvertrauen, das schafft Mut, das auch Lebensmut, auch Lebensfreude. Ne? Weil ich ja nicht in, also natürlich kommt man immer wieder in Situationen, wo man sich ausgeliefert fühlt. Das macht das Leben dann halt aus. Ne? Aber ich habe prinzipiell die Kompetenz, mich da auch dann immer wieder selbst rauszustrukturieren, wenn man das mal so sagen möchte. Ne? Also ich nehme mir was vor und bin dann auch fokussiert in der Sache und befähige mich auch aus Krisen rauszukommen. Das ist ja auch wieder etwas, was ja auch dann wieder im Umkehrschluss vom Kleinen aufs Große im Unternehmen natürlich genauso ist. Ne? Ist man fähig, so eine Krise zu meistern, jetzt in der Corona-Krise zum Beispiel, also hat man die Strukturen, die nötig sind, um sich neu zu strukturieren. Ne? Also das ist ja auch komisch, aber also vielleicht hat man die Fähigkeit, sich immer wieder neu zu strukturieren, befähigt einem das halt damit aber auch jedwede Situationsveränderung nicht immer gleich als Bedrohung aufzufassen, sondern dann halt auch einfach mit der nötigen Ruhe daran zu gehen und zu sagen, das kriegen wir auch hin, weil wir können sowas. Ne? auf jeden Fall.
Wer sich noch mehr zu den Auswirkungen von Selbstbestimmung informieren möchte, dem ist sehr gut ans Herz gelegt, einfach sonst mal zu googeln. Selbstbestimmungstheorie, Ryan und Dacey, ist eine geile Theorie, die eben auch auf ganz viele solche motivationalen Aspekte anspielt. Kann man sich ganz gut mal auf YouTube-Videos angucken, ist ein unheimlich spannendes Thema. Ja, Merlin, dann sind wir jetzt tatsächlich nach einer langen, aber glaube ich sehr interessanten Folge mit vielen spannenden Aspekten dann auch am Ende. Ich weiß gar nicht genau, was wir mittlerweile auf der Uhr haben. Es dürften einige Minuten sein, sicherlich einige der längeren Folgen, aber natürlich auch eins der umfassendsten und wahrscheinlich auch mit wichtigsten Themen im Bereich Digitalisierung. Insofern glaube ich gut investierte Zeit, dass wir uns jetzt in zwei Folgen tatsächlich damit beschäftigt haben. Nächste Woche geht's dann wieder weiter mit Köpfen aus der Logistik, wenn ich das richtig auf dem Plan habe. Dann treffen wir Dennis Dos Santos von Dos Krausos, einem Hafenschuppen in Hamburg, der auch ganz gute innovative Ambitionen hat. Und das ist sicherlich nochmal ganz gut um dieses Thema, welche Probleme haben wir in der Logistik und wie könnte man sie lösen, was wir vorhin schon angesprochen haben, dann wieder aufzunehmen. Und da geht es dann eben um Hafenschuppen und digitale Lieferketten. Ansonsten danken wir euch ganz herzlich fürs Zuhören und habt eine erfolgreiche Woche. Bleibt neugierig und entspannt. Tschüss.
Tschüss.